Ja, in dieser Lebensgeschichte sprechen wir in erster Linie natürlich über eure Mutter Emilie. Ich fände es aber auch interessant, wenn wir uns auch über euren Vater Johann unterhalten. Was war er für ein Mensch? Was wisst ihr über ihn?
Ja, da haben wir, glaube ich, ziemlich große Schwierigkeiten. Also wir beide auf jeden Fall. Ich weiß, dass er seine einzige Tochter über alles geliebt hat. Mutter hat immer erzählt, der war ja häufig den ganzen Tag unterwegs, kam erst spät Nachmittag, abends zurück. Dann hat er die Gretel auf den Schoß genommen und hat natürlich mit ihr gespielt und sie geherzt und weiß ich was, was man so macht als Vater mit einem Mädchen. Also die muss er besonders geliebt haben, ist klar, als Einzige. Ne? Sie hätten gern noch ein Mädchen gehabt, das sollte ich sein. Na gut, es hat nicht sollen sein. Ja, der muss also dann, insofern gehe ich davon aus, dass er Familienmensch war, dass er gern mit der Familie zusammen war. Aber in dieser Zeit, es sind 10 Jahre, in die zusammen waren, 34 geheiratet, nachdem der Horst schon geboren wurde. Der Horst ist also aus heutiger Sicht ein uneheliches Kind. Horst wurde geboren und 3-4 Monate später haben die, glaube ich, erst geheiratet. Da waren auch so Probleme mit der Mutter, die Oma Marie, die hatte da seltene Einstellung, die wollte den ja nicht haben als Schwiegersohn. Der war ihr zu fein, der hatte zu feingliedrige Hände offensichtlich. Es war kein Bauer, der konnte nicht zupacken. Und gerade weil das so war, hat die Emilie sich für den interessiert. Ihr wurde ein Bauer angeboten, das hat sie mir auch immer erzählt. Aber die hat den strikt abgelehnt.
Weil der schon Kinder hatte auch.
Ja, der hatte Kinder, aber auch ein zweiter Bauer. Die wollte keinen Bauern. Und deswegen hat sie sich für den Johann entschieden, weil das war ein feiner Mann. Der war zu der Zeit 33, als sie heirateten. Und sie war?
Sie war 7 Jahre jünger.
7 Jahre jünger.
Werner, du hast es geschildert, dass die Gretel so, nicht, vielleicht nicht das Lieblingskind, aber dass euer Vater trotzdem eine intensive Beziehung hatte zu Gretel. Siehst du das auch so, Gretel?
Kann ich mich nicht so sehr dran erinnern. Aber wo wir wohnten, da in der Nähe, war ja das Gericht, ne? Und hat meine Mutter immer erzählt. Und das waren ja nur ein paar Schritte. Und ich wäre da immer hingegangen und hätte mich da hingesetzt und auf ihn gewartet. Aber ich hab nicht so viele Erinnerungen. Wie alt war ich denn da? 3, 4 Jahre. Ja, dass wir schon mal mit dem Fahrrad gefahren sind und haben die Oma besucht. Kann ich mich an so Sandwege erinnern, wie ähnlich wie hier in Lüneburg. Aber
da geht es dir denn nicht so, nicht, wie es mir zum Beispiel immer wieder geht. Und das habe ich versäumt. Ich habe nie gefragt so nach Johann, nach ihrem Mann. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war euer Verhältnis? Wie war das Verhältnis von Johann zu den Kindern oder sowas? Hat sie eigentlich nachher im Alter, als sie von dir gepflegt wurde, hat die dir nicht darüber erzählt oder hast du die nicht danach gefragt? Das ist doch unheimlich interessant. Warum hat man sie dir nicht gefragt nach dem Verhältnis zu ihrem Mann? Das waren 10 Jahre und die hat immer geschwärmt von den tollen Jahren, die sie mit ihrem Mann hatte. Aber der Mann hat ja nicht nur im Amtsgericht gearbeitet. Also Gefangene, polnische Schwarzschlechter oder was ich, das sind alles kleine Kriminalfälle gewesen, die begangen haben. Die musste der dann zur Gerichtsverhandlung führen, dann wieder zurück in diese Zelle, wo sie aufbewahrt wurden. Und solche Sachen, solche Tätigkeiten hat er als Justizwachtmeister gemacht. Und der kam morgens, und der war nicht nur in diesem Odulanow beschäftigt, sondern der musste auch zu einem übergeordneten Gericht nach in eine Stadt Milic, und die ist 40 Kilometer entfernt. Und da hat er auch solche ähnlichen Aufgaben gehabt. Ne? Und dann war der kaum in der Familie. Also die Hauptarbeit hat natürlich wieder die Mutter Emilie gemacht. Ne? Er hat zum Beispiel nicht im Garten gearbeitet oder so. Die hatte ja auch alles Mögliche angebaut. Hinter dem Haus gab es einen Garten. Da, es gibt ein Foto, wo sie da mit den drei Jüngsten sitzt. Heinz, Gretel, macht noch so eine ärgerliche Schnute auf dem Foto. Und Dieter. Und es gibt eine Ziege. Man sieht noch von der Seite, eine ganz schlechte Aufnahme, aber man sieht diese Ziege noch. Das heißt, sie hatten Kleintiere auch dort. Und das alles hat meine Mutter versorgt. Und ich sagte ja auch, dass, also Vater, der hatte entweder keine Zeit oder keine Lust. Jedenfalls hat hat der Amtsgerichtsrat da ihr Leute geschickt, die da einsaßen für eine Woche oder einen Monat. Und dann hat er sie dort im Garten arbeiten lassen. Ne? Und dann hat Mutter ihnen was zu essen gemacht und so. Die hatten also dann während dieser Zeit, wo sie dann gearbeitet haben, hatten sie es ganz gut bei ihr. Ne? Also das hat sie auch immer erzählt, dass die ihr geholfen haben. Und dann hatte sie bei 6 Kindern in der Zeit auch ein Kindermädchen. Sie war ja eine Mutter, die ein goldenes Mutterkreuz bekommen hat. Das hat sie sich auch abgeholt am Amt. Und angeblich, aber das habe ich nie so rausbekommen, soll sie auch in der Partei gewesen sein. Und der Vater war der Ansicht, einer von uns beiden muss in die Partei gehen, sonst machen die mir Schwierigkeiten. Und dann ist, aber ich, also offizielles weiß ich nicht, ich habe es nur so am Rande mal erfahren. Ich weiß nicht, ob es da Listen gibt, wo man das nachsehen kann. Aber jedenfalls, das Mutterkreuz hat lange bei uns rumgelegen und irgendwann ist es dann mal verschwunden. Kann sein, dass ein Enkel von ihr das gut fand und mitgenommen hat. Ne? Das ist ein sehr schönes Emaille, blau mit Gold, der deutschen Mutter. Und auf der Rückseite ist dann die Unterschrift von dem Adolf. Ja, und das hat sie in Empfang genommen. Also das hätte sie nicht verweigern können. Das hätte Probleme gegeben. Er war ja Beamter. Aber ansonsten hatte er einen relativ guten Ruf offensichtlich als Justizwachtmeister dort. Weil nämlich nach dem Krieg hat sie auch dadurch ein paar Vorteile gehabt. Ne? Da waren Leute, die in dem Knast kleine Vergehen, wie ich schon sagte, Schwarzschlachten oder so. Und die sind von ihm immer gut behandelt worden. Die Folge war, dass sie dann auch von denen zum Beispiel so einen Sack Zucker bekommen hat oder so. Also die ist dann bevorzugt auch behandelt worden von den Polen. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass wir das da noch 5-6 Jahre ausgehalten haben. Ne? Dass immer wieder Polen da waren, die den Vater kannten und die gesagt haben, der Johann war ein anständiger Kerl. Der hat uns geholfen. Also das habe ich mehrfach gehört und man spürt sowas hier auch. Ne? Deswegen, wir mussten nicht leiden unter denen. Die haben uns nicht verprügelt oder sonst was. Aber die schlecht behandelt haben, die sind ja auch nicht da geblieben. Die sind ja meist geflohen. Also von daher muss der also, wie man heute sagt, ein feiner Kerl gewesen sein.
1939 begann ja dann der Polenfeldzug. Wurde euer Vater auch eingezogen?
Der wurde nicht eingezogen. Zum Glück. sondern, also der wäre dann mit 38 Jahren, ja, die haben sie erst später eingezogen. Ja. Als sie die Jungen verheizt hatten, dann haben sie zurückgegriffen auf die älteren Jahrgänge. Also er gehörte zu denen, die nicht eingezogen wurden. Muss ich aber vorher sagen, dass er von seinem Bruder, muss man eben überlegen, ich glaube 38 oder 37 nach Bremen gelockt wurde. Es gab also keine vernünftige Arbeit im Osten, 37. Und dann hat sein Bruder, älterer Bruder, der schon lange Jahre in Bremen lebte und arbeitete, an der Werft, Vulkanwerft im Bremen-Fegesack, hat ihn nach Bremen geholt. Hat gesagt, komm nach Bremen, da gibt es genug Arbeit. Kein Problem. Das muss 37, 38 gewesen sein. Und dann hat er diese Jahre dort an der Vulkanwerft gearbeitet. Und ihnen ist eine Wohnung zugewiesen worden, wo die Mutter eine Nachbarin hatte, die sie, wie sie mir erzählt, schikaniert hat. Also man konnte es nicht aushalten. Ne, die kam aus dem Osten, das war wahrscheinlich eine Bremerin, eine Einheimische, und die hat dann immer bei jeder Gelegenheit Probleme bereitet. Und das gefiel ihr natürlich überhaupt nicht, das war sie nicht gewöhnt. Und daraufhin hat sie wohl gesagt, wir gehen wieder zurück nach Osten in die Heimat. Und dann ergab sich ja diese Geschichte mit Polen und dem Feldzug, September. Und dann sind sie dort noch geblieben. Und dann hat sie im Oktober den Dieter bekommen, den dritten Jungen, Oktober 39, also nach dem Einzug. Ja, und daraufhin gab sich die Gelegenheit wieder zurück in die alte Heimat, in die bäuerliche Gegend, Niederschlesien, Mariendorf, Ostrowo. So, in Mariendorf haben die Deutschen eben einen landwirtschaftlichen Betrieb angeboten von einem Polen. Die Polen sind ja rausgeworfen worden. Da war ein Pole im Dorf Mariendorf und den hat man praktisch enteignet, aus seiner Landwirtschaft rausgeschmissen. Und da ist der Johann mit seinen drei Kindern rein. Aber das dauerte nur ein halbes Jahr. Er hat gesagt, ich arbeite nicht in einem Betrieb, was ehemals einem Polen gehörte. Das mache ich nicht. Außerdem hatte er auch keine Lust auf landwirtschaftlichen Betrieb und bäuerliche Tätigkeit. Das wollte er nicht. Kein Mann, der arbeiten wollte mit den Händen. Ja, und dann kam wieder ein Bruder. Ich glaube, das ist der ist ein bisschen älter als unser Vater. Der hatte schon einen Justizwachtmeisterposten. Weiß nicht in welcher Stadt, war irgendwo auch in dem von den Deutschen besetzten polnischen Gebiet. Die suchen Justizwachtmeister, die Polnisch sprechen können. Na, die sich mit den Leuten unterhalten können, mit den Gefangenen und so. Ja, und da er ja polnische Schule besucht hatte, konnte er Polnisch, perfekt Polnisch sprechen. Und hat sich gemeldet und wie das halt geht, nach einer geraumen Zeit mit Lehrgängen und war er befähigt, eben diesen Justizwachtmeisterposten auszufüllen. Und dann ist der 49, von 40 bis 45 eben Justizwachtmeister gewesen und brauchte somit nicht an die Front und in den Krieg. Der ist also nicht eingezogen worden. Er ist nie Soldat gewesen.
Ach so, aber er war doch in Gefangenschaft, oder?
Ja, das ist auch noch so ein dunkles Kapitel. Das war im Februar 45. Von Januar, Februar, furchtbarer, kalter Winter, viel Schnee. Meine Mutter erzählt, wie sie mit mir von der Stadt, wo ich geboren bin, in das Dorf, wo ihre Mutter lebte, gezogen ist und ich steif gefroren war und sie mich, als wir in Mariendorf ankamen, musste mich, weiß ich wie, versuchen, wieder da zum Leben zu erwecken. Also das muss ganz schrecklich gewesen sein. Da ist sie mit mir darüber. Und der Vater Johann, die Kinder auch, die müssen ja dann auch irgendwie mitgekommen sein, weil die Polen haben uns ja aus dem Haus rausgeworfen, in dem wir gewohnt haben. Und dann wird immer wieder erzählt, der Vater ist von Adelnau nach Militsch, da wo ein weiteres Gericht ist, da in diesem Militscher Gegend, da wohnte die Schwester und die hatte einen größeren Bauernhof. Dort wollte er, weil ihre Schwester mit dem Mann wohl schon abgehauen ist, wollte er nach dem Rechten sehen und die Kühe füttern. So ist die Version. Ich weiß es nicht, ob das nun wirklich zutrifft. Der wird ja nicht in Uniform dahin gegangen sein, weil dann hätten sie ihn ja sofort geschnappt. Also kann es sein, dass er sich dorthin begeben hat? Aber das habe ich nie gefragt, ob der in Uniform oder ob er in Zivil dahin gegangen ist.
Wissen wir nicht.
Leider nicht gefragt. Vielleicht wusste das die Mutter ja selbst nicht.
Nee,
jedenfalls soll er da angeblich hin. Und da müssen ihn irgendwie Polen entdeckt haben und haben ihn in so ein Internierungslager gestopft. Die gab es damals, wo man alle Deutschen so arbeitsfähigen, ja, so wie die Deutschen das damals in der Ukraine, in Weißrussland, Polen gemacht haben, ne, junge, kräftige Leute und so, alle interniert und dann ab in den Westen in die Fremdarbeiter-Barackenlager. So haben es die Deutschen mit denen gemacht, jetzt machen es die Polen und Russen mit uns. So, und so muss das auch gewesen sein. Man hat ihn in so ein Internierungslager gesteckt, da waren Frauen, Männer, die warteten darauf, von den Russen abtransportiert zu werden. Das waren wahrscheinlich auch ganz miese Bedingungen unter denen, die da in diesem Internierungslager gelebt haben. Verständlich alles, die Deutschen haben es ihnen wunderbar vorgemacht. So, und da ist er auch noch gesehen worden vom Bekannten. Wir haben den Johann da gesehen, in diesem großen Internierungslager. Ich weiß nicht, ob das auf offenem Felde war oder so wie die Amerikaner, die hier zum Beispiel auch gefangen haben. Das ging aber bei denen nur 2-3 Tage. Ja, und dann haben die Polen diese Gefangenen den Russen übergeben. So nach dem Motto, hier habt ihr sie, macht, was ihr wollt damit. So, dann ist er, das war doch im Februar, das geht aus den russischen Papieren hervor, im Februar haben die Russen eben diese Gefangenen übernommen und haben sie dann transportiert in Gefangenenlager der gesamten Sowjetunion. Wir haben immer gedacht, der ist bestimmt nach Workuta, hieß das Lager, wo die Kohle abgebaut wurde in Sibirien. Der ist bestimmt in diese Richtung, so in den Gulag, Workuta. Moment. Immer gedacht, der ist in der Kälte irgendwo geblieben.
Aber die Mama hat immer gedacht, die Polen hätten ihn umgebracht. Hat sie aber immer gesagt.
Also das habe ich nie gehört.
Nee?
Nein.
Doch?
Nein. Egal.
Ja.
Das, was ich jetzt erzähle, ist zunächst mal Tatsache. Polnisches Internierungslager an die Russen übergeben, verteilt auf die Sowjetunion, wo immer man die braucht. Doch. Und ein Transport ging nach Georgien. Weiß nicht, muss man wahrscheinlich auch durchs Mittelmeer ein Stück, Schwarze Meer, Mittelmeer, Schwarze Meer, und dann kommt man an die Küste Georgiens und von da geht es an den Rand des Kaukasus. Und dort ist er schließlich gelandet, in einem Gefangenenlager im Kaukasus. Alles erfahren im Jahre
2001.
Also Mutter Emilie hat in 2001, glaube ich, muss ich nachsehen, erfahren, dass ihr Mann Johann in russischer Kriegsgefangenschaft verstorben ist. Ich glaube, da war nur 45. Naja, haben wir erfahren, im September, 1. September 45 ist er verstorben. Also vom Februar bis 1. September 45. Diesen zweiten Brief hat sie nicht gelesen. Da war nämlich auch das Verhörprotokoll in Russisch. Das haben wir uns natürlich alles übersetzen lassen. Und dann musste er auch so angeben, was er in der Nazi-Zeit gemacht hat und was er, hat er so Stationen angegeben. Zum Beispiel hat er gesagt, das fand ich so witzig, er hat im Bergbau in Hamburg gearbeitet. Der durfte ja nicht die Wahrheit sagen, dann hätten sie ihm natürlich sofort das Essen gesperrt oder so, dann wäre er sofort verhungert oder umgebracht worden. Weiß ich nicht. Aber die wissen ja nicht, diese Behörde, die weiß ja nicht, dass der Johann bei den Polen eine gewisse Anerkennung hatte, weil er offensichtlich mit denen gut umgegangen ist. Das heißt also, für die war der einer, den man eigentlich umbringen müsste sofort. Ja, so ist das. Er hat seine Ruhe gefunden am Fuße des Kaukasus. Schöner kann man es doch gar nicht haben. Die Kriegsgräber Fürsorge hat dort eine wunderbare Gedenkstätte errichtet mit Kreuzen. Angeblich sollen auch Namensschilder da sein.
Weiß man denn etwas über die Umstände dort in diesem Gefangenenlager in Georgien?
Nein, also da habe ich auch versucht, das eine oder andere raus, aber ich habe nichts erfahren.
Und weiß man, woran er gestorben ist? Ist das bekannt?
Ja, doch, da haben sie geschrieben, da gibt es auch irgend so eine Krankheitskor. Ach, das ist eine Unterernährung. Natürlich. Und die Zähne waren ihm ausgefallen, stand da. Also, der ist praktisch verhungert.
Ja, der ist verhungert. Mangelernährung.
Ja.
Ja, da braucht ja nur eine kleine, kein kleiner grippaler Infekt dazukommen. Dann, der war ja kein, weiß ich, Kraftmensch. Ne? Der war zwar relativ groß, aber schlank. Wenn ich mir den Mantel, habe ich mal versucht anzuziehen, ich komme da nicht rein. Ich bin auch kein Kraftpotz. Der muss also ein sehr, sehr schlanker Mensch gewesen sein. Schon in seiner Blütezeit, in den 10 Jahren, die er mit der Emilie verheiratet war. 10 Jahre, 6 Kinder, das ist auch eine Leistung.
Ja, jetzt, du hast gerade auch den Mantel wieder angesprochen, so wie du mir jetzt erzählt hast, gibt es den immer noch, oder?
Also den Mantel gibt es immer noch. Ich habe den gerettet quasi, aus dem einen Schrank in den anderen, in den Keller gerettet und vom Keller eben jetzt in das kleine Museum. Und ihn auch angehabt. Es gab nämlich eine Zeit, wo diese Mäntel so modern waren. So ein Zweireiher. Aber leider relativ spät, sodass ich da nicht mehr reinpasste. Das hat mich gewundert eigentlich, dass der so eine schmale Gestalt hatte. Man kann es sehen, der war ja eine Zeit lang, glaube ich, 3 Jahre lang in einem Remonteamt tätig, vor der Hochzeit. Da muss er der Emilie auch besonders imponiert haben mit dieser blauen Uniform. Die Jacke ging so fast bis an die Knie, schön blau. Und da existiert noch ein Foto vor einem Pferdestall. Pferdestelle, die haben ja so charakteristische Fenster, ne? Sieht man im Hintergrund diese Backsteine und das Fenster und er in der Uniform als Remonteamtspferdepfleger. Das war seine Tätigkeit. Der muss wohl eine besondere Zuneigung zu Pferden gehabt haben. Jedenfalls diese Aufgaben hat er da bewältigt und ist wohl auch auf diese Weise meiner Mutter aufgefallen. In dieser schönen Uniform. Das hat sie fasziniert an ihm. kein Bauer, sondern ein Pferdepfleger. Was wollte ich jetzt damit sagen?
Aber jetzt mal einmal drauf zurück. Ich hatte Herrn Heinz mal gefragt, der hat gesagt, wir hatten so Reisekörbe, ne? 2 Stück, weil die Mutter hat ja auch so Federbetten und sowas noch mitgenommen. Und das wurde alles in diesen Reisekörben verstaucht und dann wäre da so eine Eisenstange drüber gekommen, damit die nicht aufgeht. Aber habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
Gut, dass du das erwähnst, weil es da tatsächlich, wir haben ja so das Hab und Gut mitgenommen. Ne? Die Betten haben sie uns ja nicht weggenommen, die Polen, und nicht zerstochen oder sonst was. Oder sie hat es gerettet, auf jeden Fall. Und das wurde alles in diese Reisekörbe gestopft. Ein Korb existiert noch bei irgendeinem der Kinder, ich weiß es nicht.
Nee, wir haben keinen, ich weiß nicht.
Jedenfalls waren das große Körbe.
Wer hat das denn alles geschleppt?
Und wie die Gretel darstellt, auch noch zusätzlich befestigt, damit sie auch diese Reise überstehen. Das ist richtig, dass wir diese Sachen mitgenommen hatten. Und da war dann auch dieser besagte Mantel drin. Und der ist sowas von schwer, der Mantel. Das ist ein richtiger, schwerer, guter Stoff. Und Mutter erzählt immer, diesen Mantel hätte sie mitgenommen, weil er kurz vorher erst fertig geworden ist. Der war wie neu. Da wurden dann immer Kugeln reingestopft, damit die Motten sich nicht festbissen. Ja, den gibt's. Das ist dieser Mantel. Ja gut, das mit dem Reisekörben, das ist mir jetzt im Moment nicht eingefallen. Aber das,
ja, mir auch nicht, aber der Heinz hatte mir das gesagt.
Reisekörbe, ja. Die, wir durften ja relativ viel mitnehmen. Das wurde dann, wir haben ja ein paar Umstiege machen müssen. Und das wurde dann umgeladen und dann wurden die Klamotten ja nicht so pfleglich behandelt. Auf diese Weise ist ja auch die Nähmaschine zu Bruch gegangen. Ne?
Ich möchte nochmal auf den Mantel zurückkommen. Ihr habt ja gesagt, dass die Mutter ihn deswegen mitgenommen hat, weil er halt fast noch neu war. Aber könnte er nicht auch eine symbolische Bedeutung gehabt haben und dass das mit ein Grund gewesen wäre, dass sie den Mantel immer noch mitgenommen hat? Denn Hoffnung auf eine Rückkehr ihres Mannes gab es zu dem Zeitpunkt ja nicht.
Doch. Nee, ist gut, dass du das ansprichst, weil ich meine, der Mantel, Symbol kann man das ja nicht nennen, aber ein Zeichen der Hoffnung ist, dass ihr Mann doch noch irgendwie irgendwo aus Kriegsgefangenschaft zurückkommt. Es hat ja keiner definitiv gesagt, auch der den Johann gesehen hat, der macht es nicht lange, der wird sterben sofort. Sondern sie hatte immer ein Fünkchen Hoffnung, Johann kommt zurück. Das war auch der Grund, wie sie mir jedenfalls sagte, dass sie so lange in Polen geblieben sind. Dass sie glaubte, der kommt nochmal. Der ist zum Kühefüttern gefahren, dann muss er doch wieder zurückkommen. So, jetzt. Aber sie hatte wirklich immer die Hoffnung. Und wir natürlich auch. Gebete, ich habe immer gebetet. Und wenn ich eine Sternschnuppe sah, dann habe ich immer mir gewünscht, auch hoffentlich kommt der Papa mal. Ich wollte den ja auch kennenlernen. Ist doch klar. Alles nichts genützt, keine Gebete, nichts. Dann dieses Radio, ne, hat auch eine große Bedeutung.
Haben wir immer zugehört. Vom Roten Kreuz.
Das, ne? Radio, erstmal ist es eine super Anschaffung gewesen, gleich im ersten Jahr. Ich habe dem Radiogeschäft, dem Sohn, angeboten, beim nächsten Jubiläum, 50, 70 Jahre, stelle ich gern das Radio zur Verfügung, hat sich aber nicht gemeldet. Es war ein besonderes Radio. Man konnte oben die Schallplatten abspielen und dann schöner Holzkasten, wie das damals üblich war, Anfang der 50er Jahre, ich glaube, die haben es schon 52 gekauft. Jedenfalls 53 bei der Rückkehr der Heimkehrer wurden ja vom Deutschen Roten Kreuz Suchdienst die Listen abgeklappert, derer, die da zurückgekommen sind. Und wir saßen da stundenlang am Radio und horchten. Kommt Johann Ulbricht, die haben dann immer Dienstgrad oder weiß ich was gesagt. Und nix war. Herrn Johann wurde erwähnt. Aber diese Hoffnung hatte sie auch. Die hat auch da gelauscht. Wir haben das Radio natürlich nicht wegen des Suchs, das wussten wir da nicht, noch nicht, dass die Kriegsgefangenen zurückkommen dürfen aus der ehemaligen Sowjetunion. Aber das war dieses Fünkchen Hoffnung, das du da angesprochen hast. Das war immer da und ich denke, dass er auch den Mantel mitgenommen hat. Ja, wenn er zurückkommt, dann hat er wenigstens einen ordentlichen Mantel im Winter und ist warm. Darauf hat sie immer Wert gelegt, dass die Leute warm sind. Ne? Auch mir hat sie gesagt, musste Nierenschützer und solche Sachen hat die mir geschenkt, ne? Damit ich, oder sie hat mir einen Schreibtischsessel und dann ein Fell draufgelegt und ich habe immer noch ein Kissen, das benutze ich, das sie mir geschenkt hat. Das ist ein Schaffellkissen, aus Schaffell gemacht. Ne? Das trage ich immer mit mir, von Attendorn nach Lüneburg und umgekehrt, wenn ich fahre. Ich liege nur auf diesem Kissen, seltsamerweise. Alles hat symbolische Bedeutung, ne? Aber das sind so Sachen, die spricht man heute an, darüber redet man nicht mal mit den Geschwistern. Und du bringst mich jetzt dazu, darüber zu reden. Das haben wir dir zu verdanken, ja.
Hat sich eure Mutter je wieder verliebt?
Dazu müsste die Gretel was sagen.
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Also erzählt hat sie mir jedenfalls immer, er hat ja auch so eine seltsame Art, sich auszudrücken. Es gab ja nette polnische Männer, die so auf sie zugekommen sind. Die fanden die nett, die hätten gern auch ein Schäferstündchen mit ihr verbracht und mehr, weiß ich nicht. Dann sagt sie wortwörtlich, wenn du anders wärest, das heißt nicht so zurückweisend, dann würde es dir viel besser gehen. Das heißt, Sie würden dafür sorgen, dass sie ordentlich zu essen kriegt und tralala.
Ah, das hat man zu eurer Mutter gesagt?
Ja, aha, okay. Das habe ich auch gehört.
Das hat sie dann immer erzählt, aber so auf eins, ich habe auch nicht nach Einzelheiten gefragt. Und darüber hinaus, wir haben ja immer so überlegt, der ältere Bruder von ihm, ich weiß nicht, wie viel älter, der Paul, der kam ja öfter zu Besuch, allein.
Bruder vom Vater.
Vom Vater, aber in den Baracken, ich wüsste auch nicht, wie man sich da verlieben kann. Aber der hatte eine gute Beziehung zu ihr, eine gute freundschaftliche Beziehung. Vielleicht, es gibt da auch noch ein wunderschönes Foto. Wir haben ja auch relativ früh einen Fotokasten, mit dem man scharfe Fotos machen konnte. Wo immer die geblieben sind, weiß ich nicht, die negative. Da steht er zum Beispiel mit ihr, sie ist schön gekleidet, er auch ordentlich. Und es stehen die drei Jüngsten dabei, Gretel, Heinz und ich, auch ordentlich gekleidet. Wir haben irgendwie einen Ausflug da in der Umgebung gemacht.
Stöße.
Ja, da wohnten wir aber schon in dem Haus. Also der kam gern zu meiner Mutter. Irgendwie haben die sich gut verstanden. Vielleicht war da so ein Abklatsch von dem Vater auch.
Ja, aber der war die Frau.
Ja, der gut, die Frau. Frauen sind immer problematisch.
Die Frau von ihm.
Ja, deswegen ist er vielleicht auch mal am Wochenende zur Emilie gekommen, um ein bisschen abzuschalten. Der war nämlich nachher hier natürlich wieder Justizwachtmeister in einem Zuchthaus. Damals gab es noch Zuchthäuser, wo die Mörder einsaßen. Er hat auch die Gretel da mal mitgenommen. Die hat da auch ihr paar Ferientage verbracht. Und dann haben Zuchthäusler ihr noch so kleine Geschenke gemacht und sowas. Da war ich immer ganz begeistert. Eins war besonders schön.
Nee,
so
ein die Herzchen fand ich furchtbar, die da aus den Fenstern guckten.
Ja, sicher. Das waren ganz andere Haftbedingungen. Die kann man nicht vergleichen mit heute. Das waren Haftbedingungen wie während der Nazi-Zeit.
Ja.
Da waren noch alle Nazi-Leute an der Regierung, nicht an der Regierung, aber da in diesen Ämtern, es waren alles ehemalige Nazis. Richter und Justizbeamte und auch bei der Bundeswehr sogar noch während der Zeit, als ich da war, hatten wir auch noch Nazi-Feldwebel. Was heißt Nazi? Also die haben gedient halt und haben diese Aktivitäten auf uns übertragen, die sie damals gelernt haben. Nee, mit dem Verliebtsein, da war nicht. Die hat, nee. Die hätte nie jemanden gefunden, den wir akzeptiert hätten. Das wusste die auch ganz genau. Ja, die hatte davor auch eine gewisse Scheu. Ne?
Vor allen Dingen,
dass. Aber sie musste ja immer schaffen. Die hat an solche Sachen gar nicht gedacht. Mhm. Ja, die war zu sehr abgelenkt dadurch, dass sie die vielen Kinder hatte und sich darum kümmern und sorgen musste. Der Freiraum war einfach nicht da. Und nachher im Alter, da kam auch so ein Großbauer aus der ehemaligen DDR, der geflohen ist. Ich glaube, der hat ihr irgendwie gefallen, aber sie wollte sich dann keinen mehr nehmen, den sie eventuell dann hätte pflegen müssen. Dann war es zu spät. So hat sie dann ihren Lebensabend ganz gut gemeistert. Sie hatte ja immer zu tun. Das war das Tolle daran, dass sie immer in Bewegung war.
Wir haben jetzt über die alte und die neue Heimat gesprochen. Gibt es so etwas noch wie eine Verbundenheit mit der alten Heimat?
Mit der alten Heimat? Ja, da sind wir schon mal hingefahren. Das heißt zweimal, aber einmal war ich mit unserem Sohn und Schwiegertochter, aber dann habe ich noch nicht mal unseren alten Ort gefunden, wo ich zur Schule ging. Weil das ja alles polnische Namen sind. Wir hatten keine Karte, aber sonst mit irgendwelchen Leuten nicht. Mhm. Also es zieht uns da eigentlich nichts hin. Mhm. Und da wohnen auch keine Verwandten, Bekannten.
Also ich bin zweimal da gewesen. Das erste Mal im Oktober 89 mit dem Horst, dem Ältesten, der inzwischen verstorben ist, der noch Polnisch sprechen kann und verstehen kann. Das war natürlich ein Vorteil. Und der hat aufgesucht eine Frau, die zu dieser Familie gehörte, bei der er es sehr gut hatte und dort auch bleiben wollte. Die wohnte in der Zwischenzeit in Ostrowo, das ist die Kreisstadt, und wir haben die Frau aufgesucht. Sie ist allein, der Mann ist gestorben. Der war Richter und während der Gomulka-Zeit in Polen hat man den inhaftiert, weil der gehörte zu dieser Bewegung, die damals schon so ein bisschen Bedeutung hatte, so im Sinne der Solidarność. Und dann hat er ein paar, zwei, drei Jahre, glaube ich, im Gefängnis gesessen. Und als die Wende kam, hat man ihn rehabilitiert und dann durfte er dieses Haus da bewohnen in Ostrowo und denen ging es gut. Und dann haben wir noch einmal den Bauernhof aufgesucht und dann hatten sie ein völlig in Holz gebautes Öko-Bauernhaus. Das hatten sie ihm sogar angeboten. Da war also gerade die Wendezeit, ne, fing gerade an. Wir haben dann im Fernsehen verfolgen können, diese 40-Jahr-Feier der DDR. Und danach im November kam ja schon dieser Mauerfall. Und das war alles in dieser Zeit. Und da mussten wir auch, weiß ich, 4 Stunden an der Grenze warten. Da waren so furchtbar lange Schlangen und man kam da nicht vorwärts. Na gut, dann haben wir bei Verwandten, kann man nicht sagen, Bekannten, eine Woche lang gewohnt. Also die eine enge Bindung zu unserer Familie hatten. Und haben von da aus so einige ehemaligen Dörfer und Städten aufgesucht. Und das war mit ihm etwas leichter, weil er ja eben wohl nicht konnte und dann die Frau des Hauses immer mitgefahren ist und ja, und dann dolmetschen konnte. Also da habe ich eigentlich so bewusst kennengelernt, diese kleinen Dörfer, die sich da so in dem weiten Land, was leichte Hügel aufweist, sonst eine sandige Gegend, so ein paar Täler, Urstromtäler, so eine Gegend, die leicht überflutet werden kann im Herbst und Frühjahr. Es ist nichts außergewöhnlich Reizvolles gewesen. Ne? Die Städte waren da noch ein bisschen grau. Ich spreche von 89. Beim zweiten Besuch hat sich das völlig verändert. Da gab es Einkaufscenter, da gab es tolle Straßen. Da war in der Zwischenzeit Polen in der EU und hat auch dann die entsprechenden Gelder für die Infrastruktur bekommen. Also es war alles vorhanden. Du konntest alles kaufen. Das war eine ganz andere Situation. Aber beide mal schön, aber nicht so, dass man der Heimat nachtrauert. Überhaupt nicht. Also ich möchte dort nicht leben.
Aber warum seid ihr denn damals im Oktober 89 nochmal dorthin?
Ich glaube, die Initiative kam von mir. Ja, ich habe gesagt, du, lass uns mal fahren. Ich möchte einfach mal sehen, wie das Geburtshaus aussieht, wie die Stadt aussieht, in der wir geboren sind, die beiden Jüngsten, Heinz und ich. Und wir haben vorgefunden, einen Zustand, so wie wir den verlassen haben, 51. Das Haus grau, natürlich Fotos gemacht, damals noch nicht digital. Und vergleiche das jetzt mit Google Map, da gehe ich auch rein, da hat man ja diese schönen Panorama-Ansichten. Und dann verfolge ich, was aus diesem Wohnhaus geworden ist. Man hat eine zweite Tür zum Marktplatz hin gebaut und hat dort ein Bekleidungsgeschäft, so Bekleidungsboutique noch reingesetzt. Und auf der rechten Seite war früher Behörde. Da war so ein rotes Schild mit weißem Adler. Das ist immer polnische Behörde. Das war weg, da war ein anderes Schildchen, also da hat man was draus gemacht. Daneben ist die Kirche. Die Kirche ist Bibliothek und Stadtarchiv geworden. Also ist eigentlich nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Die hat so eine besondere Form, ne? Die hat keinen Turm und Schiff, sondern sie ist so rund gebaut, also Achteck oder wie viel. Also und im Jugendstil ausgemalt. Ja, und ansonsten Pfarrhaus, Haus der Küsterin. Und das war meine Mutter, unsere Mutter. Die war Kirchenküsterin. Dadurch hatte sie freies Wohnen natürlich in dem Haus. Das war auch wieder ganz schön, ne? Ob sie dafür noch zusätzlich was bekommen hat, weiß ich nicht. Ja, ist auch schön, ne? Vater Justizbeamter und die Mutter Küsterin.
Da muss ja ein Religionslehrer daraus werden.
Ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass in der Diaspora in Attendorn es keine Religionslehrer am Gymnasium gegeben hat. Und dann haben die mich mehr oder weniger gezwungen, noch Religion nachzumachen und zu unterrichten. Und nach mir oder mit mir zusammen hat noch eine Pastorin unterrichtet. Ich habe sogar ein richtiges Examen machen müssen in Religion noch. Aber das hat mir nicht geschadet. Ich hatte teilweise nette Gruppen, aber so die Älteren, das hat mir dann schon Mühe bereitet. Da wusste ich nicht so recht mit anzufangen. Ich konnte denen dann nichts mehr beibringen, glaube ich. Als Unsinn. Nein, aber das hat alles damit zu tun. Nein, aber wir hatten ja auch eine gewisse Verbundenheit zur Kirche als Jugendliche. Und wir hatten, das war ja die einzige Anlaufstelle. Da durften wir hin, da durften wir alles machen. Alles. Egal, wenn die Kirche einen Fußballclub gewesen gehabt hätte, dann hätten wir da auch Fußball spielen können.
Immer sonntags.
Und Handball auch. Handball durfte ich spielen, weil CVJM, Christlicher Verein junger Menschen, wie das heute heißt, die haben den Handballverein gegründet und da durfte ich spielen. Aber Fußball außerhalb, da diese Attendorner Mannschaft, das wäre nicht möglich gewesen. Aber Turnverein durfte ich auch nicht rein.
Doch, ich war aber.
Ja, da hast du Glück. Ja, du durftest mehr als ich. Ja, so war das in der Diaspora. Das heißt also, da gab es, weiß ich, 8% Protestanten. Heute hat sich das Verhältnis ja verändert, völlig verändert. Aber damals war das halt so. Das war auch ein Problem, dann Flüchtling und Protestant zu sein. Das geht gar nicht. Also da ging es uns fast ähnlich wie den heutigen Flüchtlingen, die auch sich sehr, wie ein großer Teil der Bevölkerung sich sehr schwer tut, die Leute zu akzeptieren. Und damals war die Situation ähnlich.
Mich würde jetzt interessieren, wie du dein Geburtshaus bei diesem Besuch vorgefunden hast.
Also in Begleitung eben dieser Gastgeberin sind wir dorthin gefahren, ausgestiegen, geguckt. Es stand eine ältere Dame, die nur Polnisch sprach, konnte ich also nichts mit anfangen. Der Horst wollte nicht, also ging unsere Gastgeberin auf sie zu und hat mit ihr gesprochen. Hat ihr wohl erzählt, dass wir diejenigen sind, die da ehemals drin gewohnt haben. Aber diese Frau interessierte sich für uns überhaupt nicht. Die beiden haben sich dann, weiß ich worüber, unterhalten. Und wir haben ein bisschen geguckt, einmal in die Straße reingeguckt. Dann mal, da war so eine Hoftür, mal reingeguckt auf den Hof, da war so ein größeres Feld mit Rüben, Mohrrüben oder weiß ich, Gemüse oder sonst was. Man guckt ja da nicht so genau hin, mal einen Blick reinwerfen, da habe ich noch niemals ein Foto von dem hinteren Teil, was ich sonst immer gemacht habe. Ja, und dann sind wir wieder gefahren, das war's dann. Ich habe geguckt, wie die Umgebung aussieht. Und dann sind wir wieder gefahren. Beim zweiten Mal, da war es eine andere Situation. Da hatten wir die Tochter von unserer Gastgeberin und deren Freundin mit. Zwei alte Männer mit relativ jungen Frauen. Und dann haben die gesagt, lass uns doch mal nach Ordolano fahren. Da ist Stadtfest. Ja. Dann sind wir mit denen dahin, weiß nicht, was. Ja, ziemlich viel getrunken und so. Und dann habe ich mich getraut. Polen lassen, glaube ich, die Türen immer offen. Jedenfalls, die Tür war offen. Damals gab es nur eine Tür in dem Haus. Und dann bin ich die Treppe rauf und habe mal geguckt. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, eine der inneren Türen zu öffnen. Weil, wenn mich der Pole dann erwischt hätte, hätte ich Probleme bekommen. Ne? Aber nun hatte ich wahrscheinlich schon ein bisschen Alkohol getrunken und dann ist man ja meistens etwas mutiger. Ne? Und das war die zweite Begebenheit mit meinem Haus. Und da habe ich mir so vorgestellt, hier unten rechts in dem Zimmer bist du von einer Hebamme ans Licht der Welt befördert worden. Ja, so war das auch. Das muss das Fenster gewesen sein. Ich habe es nämlich der Mutter gezeigt. Das war das Zimmer, wo mein Bruder Heinz und ich geboren wurden. Ja, und das Haus steht immer noch da, kann man angucken. Vielleicht sind inzwischen junge Menschen, die sagen, komm mal rein, trinken wir mal ein oder sowas. Aber der Weg ist zu weit, das sind 1000 Kilometer von uns Sauerland bis nach Ordolanow. Jetzt hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch mal mit einer Gruppe reisen kann, weil die Stadt Attendorn sich eine polnische mittelgroße Stadt als Partnerstadt ausgesucht hat. Und da gibt es rege Beziehungen und wahrscheinlich auch Reisen hin und her. Die Stadt liegt genau zwischen Breslau und zwischen Odolanow. Also von Odolanow aus nach Rawitsch sind es 40 Kilometer und dann nach Breslau sind es ungefähr 80 Kilometer oder 100. Also das wäre noch eine Möglichkeit, aber jetzt sind wir eben hier festgenagelt in Lüneburg. So schließt sich wieder ein Kreis.
Werner, du hast im Gespräch vorher schon erwähnt, dass du im Winter 1944-45 mit deiner Mutter zur Großmutter gereist bist. Du warst da gerade ein Jahr alt. Gretel, weißt du vielleicht mehr über diese Reise?
Ich habe mal von der Mama gehört, die Oma hätte dann jemand geschickt zum Pferdewagen und die haben uns dann in Adelnau abgeholt. Und dann sind wir zu der Oma, nach Mariendorf.
Ja, wenn dir das so erzählt hat, stimmt es. Ich weiß nur, dass sie sagte, ich wäre, als sie da in Mariendorf ankommen, war ich ja so tiefgefroren.
Ja.
Tiefkühlkost sozusagen. Aber das kann ja auch nur eine kurze Wegstrecke gewesen sein. Das hätte ja schon gereicht. Ne? Da musste ja nicht der ganze Weg. Das sind ja 14 Kilometer. Das kann ja keiner laufen. Also die Version mit dem Pferdewagen, die wird wohl stimmen. So wird das gewesen sein, ja. Wir sind ja dann zu ihrer Mutter Marienach, Mariak Mariendorf gekommen, erstmal. Und dann hat die ehemalige Magd, die jetzt Herrin ist, gewesen ist, die hat uns mehr oder weniger rausgeschmissen. So war das eben. Die Mägde haben die landwirtschaftlichen Betriebe übernommen und haben natürlich anfangs Mitleid gehabt und haben sie noch ein bisschen wohnen lassen. Aber dann mussten sie natürlich raus. Wegen Eigenbedarf gekündigt, würde man heute sagen.
Vorhin habt ihr geschildert, dass zum Beispiel die Konfirmation ein äußerst festlicher Anlass war, an dem sich die ganze Verwandtschaft traf. Waren große Feste wie Konfirmation, Geburtstage wichtig für eure Mutter?
Ganz wichtig. Das war ein ganz wichtiger Bestandteil ihres Lebens, die Geburtstage zu feiern. Und vor allen Dingen erwartete sie auch wirklich die Kinder mit ihren Kindern. Das war für die Kinder ganz interessant. Die konnten toben, spielen und jedenfalls die Erstgeborenen, 4, 5, insgesamt sind es ja 16 Enkelkinder. Und 6 Urenkel. Und von den 7 Urenkel. 16 Kinder, 7 Urenkel. Und von den 16 Kindern waren, weiß ich, 8. 8 waren immer da oder mehr. Die hat also Wert darauf gelegt.
Manchmal alle.
Ja, das hat es auch gegeben, dass alle kamen. Das war Frühlingsanfang. Das Wetter war oft schön, man konnte draußen toben, sitzen. Sie hat dann auch immer dafür gesorgt, dass selbstgemachte Nudeln auf den Tisch kamen. Sie hat ja grundsätzlich die Nudeln selbst gemacht. Da war sie Meister, unübertroffen. Im Kochen von Klößen zum Beispiel, unübertroffen, hat keiner solche Klöße je wieder gemacht. Unser Sohn versucht das immer wieder, aber es gelingt ihm nicht. Der Geschmack will nicht sich einfinden. Also sie war immer sehr, sehr großzügig. Also, und hat wirklich tolle Sachen gekocht.
Hat sie viel Arbeit gemacht?
Aber sehr viel, ja. Sie hat keine Arbeit gescheut. Also ist ja eine Form von Gastfreundschaft, ne? Mhm. Sie hat das nicht verbal ausgedrückt, aber durch das, was sie auf den Tisch gestellt hat und was sie da gearbeitet hat, da war so viel Gastfreundschaft unüberbietbar eigentlich. Das muss man sagen.
Es war wichtig für Sie auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
War das dann auch für die Familie wichtig?
Auch für die Familie wichtig, ja.
also für den familiären Zusammenhalt.
Genau. Ja, ich glaube, das war auch sehr wichtig, der Grundstein dafür, dass diese Ehen da von ihren Kindern 50 Jahre überdauert haben. So ein kleiner Meilenstein. Mhm. Bei aller Differenz, die es gab zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, hat das alles ganz gut funktioniert eigentlich.
Mhm. Jetzt sind ja Feste immer lustig, bisweilen auch turbulent. Gibt es darüber Anekdoten, kleine Geschichten, was zum Beispiel die Kinder so geliefert haben?
Ich glaube, darüber konnten die Kinder selber viel mehr erzählen, weil die haben uns ja weitgehend im Ungewissen gelassen, was diese Zusammenkünfte angeht. Also die haben schon einige interessante Erlebnisse gehabt. Ne? Auch es wurde ja dann auch alles Mögliche serviert, Eierlikör und Ähnliches. Und die Älteren, die haben sich dann häufiger bedient, ne, klammheimlich die Sachen, die standen da irgendwo rum und darüber wird dann schon mal erzählt, ne, und die Auswirkungen, die sich dann ergeben haben. Ich glaube, die können schon eine Menge erzählen. Aber ansonsten verlief das immer relativ harmonisch. Ja. Wir haben uns auch so ja getroffen, weiß ich, zum Jahreswechsel oder so, wurde wechselnd gefeiert auch und man hat dort dann auch übernachtet und so. Also das gibt's. Das ist jetzt weitgehend eingeschlafen. Nur dann hat man sich auf dem Friedhof getroffen. Es sind jetzt 20 Jahre, seit sie tot ist und sie hat eine Grabstätte in Attendorn, eine schöne, vorsichtshalber auf 25 Jahre gepachtet, habe ich gesehen. Das heißt also, ich habe da jetzt Platz drin. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich wahrscheinlich das verlängern werde und mir diesen Platz da reserviere. Und wenn sie will und der Michael und der Sebastian, können wir noch einen dazu mieten für die nächsten 20 Jahre. Und dann, heute macht man das, ist es ja klein, Mutter ist ja noch traditionell bestattet. Ja, und dann denke ich, dass wir dann wieder zusammenkommen, wenn sie nicht exhumiert werden, da die Knochen oder weiß ich, wie das heute abläuft. Ja, das ist auch noch immer an Totensonntag, haben wir uns dann regelmäßig am Friedhof getroffen. Also die Leute, die da im Raum Köln wohnen, Bergisch Gladbach, Wermelskirchen, Lorch war auch schon mal dabei, also der Rhein-Lorch, der Älteste, der da im Rheingau bei der Bundeswehr gelandet ist und geblieben ist. Ja, das war immer ganz, ganz nett, diese Zusammenkünfte. Aber leider gibt es das jetzt kaum weniger. Zurzeit gar nicht mehr.
Also alle schon so alt sind.
Zwei Jahren.
Am Ende des Gesprächs wollte ich von Gretel und Werner wissen, was sie am meisten an ihrer Mutter beeindruckt hat. Und in dem Zusammenhang, woran denken sie gerne?
Ich zeige auf die Gretel.
Ja, was beeindruckt, dass sie uns gut erzogen hat und dass sie viel geschafft hat und ja, was noch? Und dass man da oft dran denkt.
Also mich beeindruckt am meisten, dass sie uns relativ viel Freiheit gelassen hat. Wir die Freiheit nicht missbraucht haben, versucht haben, das Beste aus unserer Situation zu machen, auch bildungsmäßig, auch bezüglich der Partnerwahl, auch so ein bisschen gehört haben, wie sie reagiert, was sie davon denkt. Und mich beeindruckt auch, dass sie so ein Beharrungsvermögen hatte. Wenn die gesagt hat, der Junge, der muss zur Oberschule, dann musste der zur Oberschule, ob er will oder nicht. Die hat mir ermöglicht, da diese gymnasiale Ausbildung. Ich hatte doch, ich hatte so wenig Selbstwertgefühl, ich habe gedacht, das schaffst du ja gar nicht an der Oberschule. Die hat geputzt, zum Beispiel bei einem, in einem Haushalt, wo zwei Frauen waren. Die eine war auch Kriegerwitwe, aber Büroangestellte, also eine feinere Dame. Da hat sie auch diese Teppiche geklopft. Und diese Frau, bei der sie geputzt hat, gesagt, schicken Sie ihn ja nicht ins Gymnasium, das schafft er nicht. Die haben Latein, die haben das und die haben das. Ja gut, dann habe ich das gepackt. Ja, aber zu verdanken habe ich das ihr. Wenn die nicht ein bisschen Druck gemacht hätte, und die hat auch immer so einen sanften Druck ausgeübt, ne? Solche Sachen, die fallen einem ja erst so im Laufe des Nachdenkens und des Gesprächs ein. So auf Anhieb fällt einem das ja leider nicht ein immer. Deswegen komme ich jetzt drauf. Und das sind so Sachen, die ich ihr zu verdanken habe. Ich hätte, ja, was hätte ich gemacht? Und so habe ich doch einen relativ guten Beruf, der mir auch zeitweise Spaß gemacht hat. Und ja, das sind so Dinge, die mir so in Erinnerung bleiben. Und ja, wo ich sage, Mutter, das hast du gut gemacht. Danke dir.
Danke dir. Danke dir.
In der Tat eine wirklich ergreifende Geschichte, die ich von Gretel und Werner erfahren durfte. Euch beiden vielen Dank dafür.
Ja, wir bedanken uns natürlich bei dir, weil wir viele Dinge reflektiert haben, über die wir uns normalerweise keine Gedanken machen. Und ich denke, dass das eine gute Basis ist für weitere Gespräche mit der Gretel und mit den anderen Brüdern auch. Also es war eine gute Idee. Ich war zwar nicht Feuer und Flamme am Anfang, aber ich muss im Nachhinein sagen, das ist eine wirklich tolle Sache und Dankeschön.
Ja, danke auch.
Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie. Moderation, Konzept, Aufnahmetechnik und Musik Robert Gruber.